Ich blicke heute Morgen in sehr viele glückliche Gesichter. Das hat ganz sicher damit zu tun, dass wir heute eine Stunde länger schlafen konnten. Aber das hat natürlich auch mit diesem schönen Gottesdienst zu tun. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierher nach Barntrup. Ich bedanke mich für die Lieder mit diesen nahegehenden, ermutigenden Texten. Ich freue mich auch ganz sehr, dass so viele Kinder hier sind. Manchmal wird gesagt, Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Ich glaube, das stimmt nicht. Kinder sind die Gemeinde. Kinder sind die Gemeinde und ohne Kinder wird es gar keine Gemeinde geben. Toll, dass ihr mit hier seid. Reinhard Pilz, mein Name, für alle, die mich noch nicht kennen. Seit 18 Jahren in Südamerika im Einsatz als Missionar in Paraguay und auch in Bolivien. Dort hauptsächlich tätig in der Ausbildung von und Schulung von Mitarbeitern, auch im Bereich der Evangelisation. Von meinem Akzent habt ihr bestimmt schon erkannt, dass Westfalen nicht meine Heimat ist. Ich komme nämlich aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, das ist Sachsen. Dort bin ich aufgewachsen, so ja, fast am Rande des Erzgebirges. Deshalb liebe ich auch die Landschaften, wo es Berge und viele Wälder gibt. Und da musste ich gestern so eine Durststrecke erleben auf der Fahrt hierher. Dann so die Gegend Magdeburg, Hannover, da wird die Landschaft sehr flach. Und dann kam ich ins Weserbergland und die Welt war wieder in Ordnung. Ich freue mich, dass es hier wenigstens ein paar Berge und auch Hügel gibt. Und so hat eigentlich jedes Bundesland so ein, ja, eine andere Stärke. Ich hatte schon erwähnt, die glücklichsten Menschen, die leben in Sachsen, das weiß ich. Die größten Gemeinden, die gibt es vielleicht hier in Westfalen und ich denke, Gott liebt diese Menschen hier ganz besonders. Aber wisst ihr, wo man die spannendsten Begegnungen erlebt? In Ostfriesland, wirklich. Vor 20 Jahren begegneten wir uns dort, Pastor Jakob Dück und ich, wir waren beide zu dieser Zeit an der Bibel- und Missionsschule Ostfriesland, haben uns dort kennen und ich denke auch lieben gelernt. Und seitdem in den vergangenen Jahren ist eine Freundschaft entstanden, über die ich mich sehr freue. Und deshalb bin ich heute hier bei euch. Ich freue mich sehr auch auf das Thema, über das ich heute sprechen darf in dieser Predigt. Eine der abenteuerlichsten Erfahrungen meines bisherigen Lebens war ein Jagdausflug mit Indianern des Aceh-Stammes in eines ihrer Reservate im südamerikanischen Urwald. 2 Tage mit Übernachtung im Urwald inklusive, aber ohne Ferienhaus, sondern am Lagerfeuer, ohne Isomatte, ohne Luftmatratze, ohne Zelt. Unsere Ausrüstung, Pfeil und Bogen, ein Messer, Streichhölzer und ein Kochtopf. Unsere Verpflegung war das, was die Indianer an Wild gerade erlegen konnten, was sie also erwichten. Ein Gürteltier, eine Klapperschlange und was es sonst noch so gab. Ich muss euch sagen, ich war meinen indianischen Freunden damals sehr dankbar, dass sie mich als Gringo ohne jegliche Überlebenserfahrung in freier Wildnis in ihre Gruppe aufgenommen hatten für diese Tour. Und die Erinnerung an dieses Abenteuer, die ist bis heute bei mir sehr lebendig. Aber ganz besonders an eine Erfahrung denke ich zurück. Es war nicht so sehr die Angst vor den Pumas, vor den Jaguaren und Giftschlangen, die es dort auch gibt in diesen Urwäldern, sondern es war meine Furcht, dass wir in diesem Urwald irgendwann die Orientierung verlieren könnten und den Weg ins Freie, den Weg nach draußen nicht mehr finden würden. Das war wirklich meine Furcht. Man muss sich das vorstellen, der tropische Regenwald ist nicht wie ein deutscher Wald, da gibt es also keine angelegten Spazierwege oder Fahrradwege mit Picknickplätzen und Wegweisern mit Kilometerangabe und so weiter. Die Wege im Urwald, die muss man sich erstmal selber schlagen, mit Machete, mit Messer und mit Axt. Und als wir so stundenlang unterwegs waren, auf den Pfaden, die es vor uns eigentlich noch gar nicht gegeben hatte, überkam mich plötzlich Panik. Und ich fragte mich, was passiert, wenn wir uns hier verlaufen? Ich hatte also bei dieser Tour unterwegs keinerlei Orientierungspunkte bemerkt, die uns den Weg nach draußen weisen würden. Die Indianer hatten kein GPS dabei, keinen Kompass, keinen Wegweiser. Und je mehr ich darüber nachdachte, umso sicherer wurde ich mir, wir würden nie wieder den Weg nach draußen finden. Wahrscheinlich würden wir hier im Urwald verhungern und verdursten. Da war ich mir bald sicher. Wenn ihr mir zuhört, lächelt ihr vielleicht. Aber ich glaube, mitunter finden wir uns im Leben in ähnlichen Situationen wieder. Es gibt Zeiten, wo wir so richtig die Orientierung verloren haben. Wir haben mit Problemen zu kämpfen, Schwierigkeiten, die wir nicht lösen können, die umgeben uns wie so ein Dickicht. Und wir fragen uns, wie wir den Weg nach außen finden können. Wir würden so gerne wieder Land sehen, wir würden so gerne wieder frei durchatmen können, aber wir sehen einfach keinen Weg heraus aus unserer Situation und aus unseren Schwierigkeiten. Und weil diese Situation manchmal so entmutigend ist, passiert es, dass wir auch an Gott zweifeln. Und wir fragen uns, hat Gott wirklich einen guten Weg für uns? Interessiert sich Gott wirklich für mich, für meine ganz privaten Probleme? Ist mein Leben wirklich ganz sicher in Gottes Hand? Bin ich wirklich bei Gott aufgehoben, gut aufgehoben? Und manchmal stellen wir uns dann diese Frage, die wir vielleicht nicht aussprechen, aber die wir uns stellen, kann ich Gott wirklich vorbehaltlos vertrauen? Ich finde es so genial, dass es in unserer Bibel ein Buch mit dem Namen Habakuk gibt. Dieses Buch ist sehr kurz, aber ist nicht zu unterschätzen. Ich stelle euch mal eine Frage. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über Habakuk gehört? Gestern habe ich erfahren, es gab mal irgendwann einen Männerstudientag zu diesem Buch. Aber es ist vielleicht kein Buch, was sehr oft in unseren Predigten auftaucht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich möchte heute darüber sprechen. Aber nicht nur über einen Vers, nicht nur über eine bestimmte Passage, sondern über das ganze Buch. Über das ganze Buch möchte ich heute predigen. Das sind nur 3 Kapitel, insgesamt ungefähr 60 Verse. Und ich dachte, wenn ich über jeden Vers nur 2 Minuten predige, dann müssten wir in 2 Stunden fertig sein. Ja, keine Angst, es wird nicht ganz so lange dauern. Für mich ist dieses Buch, was Habakuk heißt, einfach einzigartig. Und ich glaube, dieses Buch ist wie so ein ganz kostbarer Edelstein in der Bibel. Weshalb? Dieses Buch ist nicht nur eine Prophetie, sondern ist ein ganz bewegender Dialog eines Menschen, der Habakuk hieß, mit Gott. Dieses Buch ist eigentlich so eine Art Mitschrift eines sehr emotionalen Gespräches zwischen Gott und einem Menschen. Und in diesem Dialog spricht diese Person ganz offen und eigentlich schonungslos aus, was ihm Angst macht. Und dieser Mann, der Habakuk hieß, sagt Gott wirklich knallhart, schonungslos ins Gesicht, was er nicht verstehen kann und womit er in seinem Leben nicht klarkommt. Und mich beeindruckt sehr, Gott lässt sich das nicht nur gefallen, sondern Gott antwortet darauf. Gott lässt sich darauf ein. Und es ist diese Antwort Gottes, die das Leben dieses Mannes und seine Sicht vom Leben komplett verändert. Vielleicht fragen sich jetzt manche, ja, aber über was beschwert sich dieser Habakuk denn? Ich möchte uns 2 Verse aus dem 1. Kapitel vorlesen. Habakuk 1, die Verse 2 bis 4. Schon so lange rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solch himmelschreiendes Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, wird dein Gesetz mit Füßen getreten und das Unrecht triumphiert. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen, niemand verschafft ihm Recht. Soweit. Wir befinden uns in der Zeit des sogenannten babylonischen Weltreiches, ungefähr 600 Jahre vor Christus, also das ist sehr lange her. Die babylonische Armee unter Führung ihres Königs Nebukadnezar walzt ganze Ländereien platt. Sie erobern ein Land nach dem anderen, unterwerfen ein Volk nach dem anderen und ziehen hinter sich her eine Spur, eine blutige Spur der Vernichtung und Verwüstung, brutal und gnadenlos. Und in diesen Kriegszügen macht diese wirklich grausame Armee auch vor dem Volk Gottes nicht Halt. Und das ist das, was dieser Mann Gottes nicht verstehen kann. Damit kommt er nicht klar. Überall, wohin man blickt, Unrecht, Chaos, Ungerechtigkeit. Wo ist Gott in all dem? Dieser Mann denkt von Gott keine sichtbare Spur. Es schien fast so, als hätte sich Gott aus diesem Szenario verabschiedet. Und wir lesen das auf so beeindruckende Weise, es bricht aus diesem Mann Habakuk so richtig heraus. Es sind eigentlich diese uralten Fragen, die die Menschheit erschüttert haben, seitdem sie besteht. Warum? Wo bist du, Gott? Weshalb greifst du nicht ein? Vor ungefähr 2 Monaten stand ich auf dem Frankfurter Hauptbahnhof, genau an der Stelle, an der am 29. Juli ein 8-jähriger Junge in das Gleisbett eines einfahrenden ICE gestoßen wurde und dadurch auf ganz schlimme Weise ums Leben kam. Und an dieser Stelle war oder ist vielleicht jetzt immer noch wie so ein richtiges Meer von Blumen, von Geschenken, Plüschtieren, viele Grußkarten. Und diese Frage, die schreit einem so förmlich entgegen, warum? So ein sinnloser Tod. Wo war Gott? Wo ist Gott? Eine ehrliche Frage und zur gleichen Zeit eine Anklage. Gott, warum? So fragt dieser Prophet. Das Spannende daran ist, Gott antwortet. Gott antwortet, aber ganz anders, als Habakuk erwartet hatte. Gott gibt keine Erklärung für sein Handeln. Gott verspricht noch nicht mal, dass sich die Lage bald verbessern wird. Aber Gott sagt, Habakuk, währenddem du auf mein Eingreifen wartest, gibt es für dich wichtige Dinge zu tun. Nutze die Zeit. Nutze die Zeit, auch wenn sich deine Lebensumstände und deine ganz persönliche Situation scheinbar überhaupt nicht ändert. Und jetzt bin ich beim Thema dieser Predigt. Ich habe das ein ganz kleines bisschen umgeändert. Ich habe das so genannt, Glaube 2.0, Kurs halten in stürmischen Zeiten. Glaube 2.0, Kurs halten in stürmischen Zeiten. In stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass man trotz allem Chaos die Übersicht behält. Und das schafft man, wenn man inmitten vielleicht der ungeklärten Umstände einige Verhaltensregeln befolgt. Regeln, die uns inmitten aller Turbulenzen Halt und Stabilität vermitteln. Diese Regeln sind wichtig in Etappen, wo scheinbar alles normal und unter Kontrolle verläuft. Aber diese Regeln sind besonders dann wichtig, wenn wir Krisenzeiten erleben. Wenn es hart auf hart kommt und wenn wir von Gottes Macht scheinbar so wenig verspüren, gerade dann ist es wichtig, dass wir diese Lebens- und Überlebensregeln haben. Deshalb, an diesem Morgen möchte ich euch das Notfallprogramm Habakuks vorstellen. So habe ich das genannt, das Notfallprogramm Habakuks. Es ist ganz einfach zu verstehen, es ist sofort anwendbar und es funktioniert garantiert. Dieses Notfallprogramm besteht aus 4 Schritten und hilft uns, auch in schwierigen Zeiten den richtigen Kurs zu halten und sicher ans Ziel zu kommen. Und ich möchte euch jetzt diese 4 Schritte ganz kurz vorstellen, also gar nicht so in die Länge gezogen, sondern ganz kurz und prägnant. Das Erste, was wir tun können, um Kurs zu halten in stürmischen Zeiten, unsere Angst hinausschreien. Unsere Angst hinausschreien. Wer das Buch Habakuk liest, das hat man ja sehr schnell gemacht, 3 Kapitel, dann entdeckt man, dieses kurze Buch ist eingerahmt in ein Gebet. Es beginnt mit einem Gebet und es endet mit einem Gebet. Aber eigentlich ist dieses Gebet eine Klage. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, ja, Klage, was ist daran besonders? Alle Menschen beklagen sich, so viele beklagen sich. Aber hier beklagt sich jemand nicht über Gott, sondern bei Gott. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Dieser Mensch schleudert Gott seine Klagen, seine Anklagen entgegen. Also wenn man das so liest, so drastisch, dass man fast die Luft anhält und sich wundert, dass sowas in der Bibel steht. Und das Erstaunliche, Gott hält das aus. Gott nimmt das ernst. Und das hat in der Bibel Tradition. Wisst ihr, liebe Geschwister, manchmal vergessen wir, dass die meisten Psalmen Klagepsalmen sind. Wir denken bei Psalmen immer schnell an Lobpreis und an Dank, das auch. Aber von den 150 Psalmen, die wir in der Bibel finden, sind 90 Klagepsalmen, mehr als die Hälfte. Also Gebete, wo Menschen ihre Zerbrochenheit zum Ausdruck bringen. Wo Menschen sagen, Gott, ich weiß nicht weiter, Gott, mir steht das Wasser bis zum Hals, greife du ein, ich habe keine andere Hoffnung. Menschen bringen Gott ihre Klagen. Wir wissen, dass wir in unserer Bibel ein komplettes Buch haben, die Klagelieder. Und ich möchte einfach mal so eine kritische Anfrage stellen an unsere heutige Lobpreiskultur. Ich höre mir sehr gerne zeitgenössische Lobpreismusik an. Aber ich stelle die Frage, wo sind diese Lieder in unserer Anbetungsmusik, wo wir vor Gott auch unsere Zerbrochenheit ausdrücken können, unsere Schmerzen, unsere unbeantworteten Fragen, wo wir wirklich fragen können, mein Gott, warum hast du mich verlassen oder warum fühle ich mich so verlassen? Und ich glaube, es würde uns sehr gut tun, wenn wir das neu lernen, vielleicht auch neu praktizieren in unseren Gemeinden, in unserer Musik, in unseren Gebeten, dass wir auch unsere leidvollen Gefühle zum Ausdruck bringen können. Weil das ist ein Teil von uns. Manchmal sitzen wir im Gottesdienst und wenn man uns anschaut, scheint alles in Ordnung zu sein. Aber in unserem Herzen weinen wir, leiden wir, fühlen uns einsam. Und das habe ich bei Habakuk entdeckt. Er hat keine Probleme, das Gott ganz offen zu sagen, schonungslos und echt. Also unsere Angst hinausschreien, der zweite Schritt von Habakuks Notfallprogramm, Gottes Handeln festhalten. Das ist das Zweite, was wir tun können. Gottes Handeln festhalten. Ich möchte euch erklären, was ich damit meine. Wir lesen, Gott antwortet auf Habakuks Klage. Gott fordert diesen Mann auf, gut hinzuhören. Und dann fordert ihr ihn auf, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich lese Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit jeder es lesen kann. Wir wissen, was wir hören, so beeindruckend das auch sein mag, das meiste davon verlieren wir wieder, das meiste davon vergessen wir wieder. Aber das, was wir uns aufschreiben, das, was wir notieren, das bleibt, das geht uns nicht verloren. Und man könnte hier die Frage stellen, wie ist es möglich, dass wir noch heute, nach ja, fast 3000 Jahren, dieses Buch in unserer Sprache lesen können? Oder auch anders gefragt, wie ist es möglich, dass Gott uns noch heute, nach so langer Zeit, durch dieses Buch so wichtige Lektionen vermittelt? Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil dieser Mann alles aufgeschrieben hat. Und das ist möglich, weil nach Habakuk viele andere Menschen diese Visionen aufgeschrieben, in andere Sprachen übersetzt haben. Deshalb, weil hier jemand Gottes Handeln schriftlich festgehalten hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht in eurem Leben. Vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, die aufschreiben, was Gott getan hat, was Gott Erstaunliches in deinem Leben bewirkt hat, in deiner Biografie. Vielleicht führen manche von euch Tagebuch. Wenn nicht, es ist noch nicht zu spät, damit zu beginnen. Weshalb? Ich bin fest davon überzeugt, Es ist wichtig, dass wir das tun. Wenn Gott in eurem Leben, vielleicht in eurer Familie, in eurer Ehe Erstaunliches bewirkt hat, wenn Gott Gebete auf übernatürliche Weise erhört hat, dann haltet es schriftlich fest. Warum? Es ist sehr wahrscheinlich, dass das, was euch geprägt, verändert und ermutigt hat, auch andere ermutigen kann. Auch für andere wichtig ist, nicht nur für euch. Ich möchte euch ganz kurz ein Buch vorstellen, was ich kennengelernt habe vor einigen Monaten, was mich fasziniert. Vielleicht kennen manche das Buch 365. Es ist ein Gebetstagebuch von der Bibelliga herausgegeben. Es ist nicht so sehr bekannt. Die Bibelliga ist ein sehr interessantes Missionswerk. Verschenken Bibeln in vielen Ländern und in vielen Orten. Und in diesem Buch 365, das ist also nicht an ein bestimmtes Jahr gebunden, kann man alle Jahre benutzen, kann man an jedem Tag ein Gebetsanliegen eintragen und lässt ein bisschen Platz. Und ein Jahr später schaut man am selben Datum nach und wird ganz oft erleben und sehen, wie Gott gehandelt hat im Verlauf des letzten Jahres. Also ich mache das, ich praktiziere das seit einer ganzen Zeit und ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie Gott sein Handeln wirklich deutlich gemacht hat. Eins von diesen Büchern habe ich zum Verschenken. Der oder die Erste, die nach der Predigt kommt, die bekommt es also geschenkt. Unsere Angst hinausschreien, zweitens Gottes Handeln festhalten. Ich bin schon beim dritten Schritt, Gottes Worte festhalten. Ich möchte uns den Vers 3 lesen aus dem zweiten Kapitel. Denn was ich dir ankündige, wird nicht sofort geschehen, aber es wird mit Sicherheit eintreffen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, bis es soweit ist. Gott sagt also mit anderen Worten, Habakuk, mach dir keine Illusion, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis du mein Handeln wirklich spürbar und auf mächtige Weise in deinem Leben wahrnimmst. Aber vergiss nicht, ich werde handeln. Meine Zeit kommt und meine Zeit kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Gib die Hoffnung nicht auf. Fasse dich in Geduld. Es lohnt sich zu warten. Darüber haben wir auch gestern mit den jungen Leuten hier gesprochen. Ich habe mich natürlich gefragt, wie funktioniert das denn so ganz praktisch, sich auf Gottes Worte einlassen und Gottes Worte festhalten? Vielleicht waren manche dabei, als ich, denke, vor 2 Monaten hier war und gepredigt habe. Vielleicht könnt ihr euch, die damals dabei waren, an den Vergleich erinnern, den ich damals brauchte. Ich hatte gesagt, Gottes Verheißungen in der Bibel sind so ähnlich wie Zementsäcke in einer großen Lagerhalle. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und genauso wie wir den Zement mischen müssen mit Wasser und Sand, damit aus ihm Beton wird, so müssen wir Gottes Verheißungen mischen mit unserem Glauben und mit unserer Aktion, mit unserem Gehorsam. So, vielleicht erinnern sich manche und wer sich daran erinnern kann, ich hoffe, dass ihr in der Zeit bis heute jede Menge Glaubenszement gemischt habt in eurem Leben. Ich mache euch Mut, stellt euch immer wieder auf Gottes Versprechen. Erinnert Gott an das, was ihr euch selber versprochen habt und gebt nicht auf, wenn scheinbar keine schnelle Antwort kommt. Gott hört. Ich möchte euch ein ganz kurzes Beispiel erzählen, was in einer Gemeinde passiert ist, in den Vereinigten Staaten. Eine Gemeinde, kleiner als diese Gemeinde, aber im Wachsen begriffen. Und irgendwann stellte man fest, wie so manche andere Gemeinde auch, es fehlen die Parkplätze, wir müssen was machen. Hinter dem Gemeindehaus gab es einen Platz, aber da stand oder steht eine große Felsformation. Die Gemeinde holte sich Rat bei einer Baufirma und die sagten, ja, mit schwerem Gerät können wir diese Felsformation abtragen, das wird sie $60.000 kosten. Das war für diese Gemeinde zu viel Geld. Und plötzlich hatte einer, es war nicht der Pastor, sondern einer der Geschwister, der Brüder, eine Idee und sagte, Leute, Gottes Wort sagt, Glaube versetzt Berge. Lasst uns beten und wir wollen einfach mal fest damit rechnen, dass unsere Gebete diese Felsen sprichwörtlich bewegen können. Lasst uns das glauben, auch wenn es vielleicht noch nie so passiert ist. Und das ist wirklich keine erfundene Geschichte, das ist wirklich so geschehen. Die Gemeinde beraumte ein Gebetstreffen an, wo viele Geschwister kamen. Und in diesem Gebetstreffen betete man also ganz konkret dafür, dass Gott diese Felsen hinter der Gemeinde von ihrem Ort bewegte, damit Platz für einen Parkplatz entsteht. Der Pastor als Leiter der Gemeinde fasste sich dann ein Herz und sagte: Felsen, im Namen von Jesus befehlen wir dir, dass du dich von deinem Standort wegbewegst, sodass hier ein Platz entsteht. Ich frage euch, was denkt ihr, was ist passiert? Hat es geklappt? Also die das hofften, muss ich enttäuschen, es hat leider nicht geklappt. Dieser Felsen ist keinen Millimeter von seiner Stelle gerückt. Und die Geschwister waren natürlich sehr enttäuscht. Manche sagten, ja, das haben wir vorher gewusst, so kann man die Bibel nicht auslegen. Na, so kann man Gott nicht auf die Probe stellen. Aber andere waren wirklich enttäuscht und sagten, naja, ist eben doch so. Ganz so kann man sich nicht auf Gottes Wort verlassen. 4 Tage später, der Architekt einer Baufirma fuhr diese Straße entlang und plötzlich stutzte er, dachte, das kann nicht wahr sein, was ich hier sehe. Fuhr bei dieser Gemeinde vorbei, bog sofort in die Einfahrt dieser Gemeinde, stieg aus seinem Auto und fragte, ist der Gemeindeleiter hier? Ich hätte gerne den Pastor gesprochen. Ja, der bin ich. Um was geht's? Ja, kommen Sie rein in mein Büro, wir können uns gerne setzen. Die beiden setzten sich und dann sagte dieser Architekt zu dem Pastor, beim Vorbeifahren habe ich zufällig gesehen, hinter Ihrem Gemeindehaus steht so eine Felsformation. Wissen Sie, das ist ein Material, das suchen wir schon lange als Untergrund für eine Straße und wir haben das bis jetzt nicht gefunden. Aber vielleicht sind Sie ja bereit, diesen Felsen an uns zu verkaufen. Wir sind bereit, den kostenlos abzutragen mit unseren Baumaschinen und wir würden Ihnen für diesen Felsen $50.000 bezahlen. Gott tut immer etwas, auch wenn er scheinbar gar nichts tut. Johannes 15, Vers 7, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Deshalb, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, gebt nicht auf, wenn Gott eure Gebete scheinbar nicht erhört. Gott erfüllt sein Wort, Gott ist treu. Und Gott handelt manchmal anders, als wir das gedacht hatten, aber Gott beantwortet unseren Glauben. Und Gott beantwortet unsere Schritte, die wir im Gehorsam des Glaubens gehen. Gott bekennt sich dazu. Vielleicht fragst du dich jetzt, naja, einen Parkplatz muss ich zurzeit nicht bauen, aber ich habe ein anderes Problem. Und du fragst dich, wie kann das in meiner persönlichen Situation funktionieren? Du kannst sagen, weil Jesus Christus versprochen hat, mich nie zu verlassen, deshalb freue ich mich, dass Jesus an meiner Seite ist, auch wenn ich mich oft so einsam fühle. Du kannst sagen, weil Jesus Christus mir versprochen hat, Weisheit zu schenken, deshalb will ich endlich die Entscheidungen treffen, die ich schon so lange vor mir herschiebe. Ich weiß genau, das ist dran, aber ich schiebe das vor mir her. Aber im Glauben will ich diese Entscheidungen treffen und damit rechnen, dass Gott mich führt. Weil Gott versprochen hat, mich mit allem Nötigen zu versorgen, deshalb will ich meine Energie nicht mehr damit zu verschwenden, mir Sorgen zu machen, von was ich morgen lebe. Gott ist da, Gott sieht mich. Gott weiß, was ich brauche. An Gottes Worten festhalten. Und ich bin schon beim letzten Punkt von Habakuks Notfallprogramm, beim 4. Schritt. Sich für die Freude entscheiden. Sich für die Freude entscheiden, das ist der 4. Schritt. Oft kommt das Beste am Schluss, genau wie in dem Buch, über das ich an diesem Morgen spreche. Ich möchte uns 3 Verse noch aus dem 3. Kapitel vorlesen, Habakuk 3, die Verse 17 bis 19. Habakuk 3, die Verse 17 bis 19. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch kann man keine Oliven ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Doch ich kann jubeln, weil Gott mir hilft, was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr macht mich stark, auf ihn ist Verlass. Er macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Man liest das und fragt, was geht hier ab? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das Buch beginnt mit Klage, traurige Zustände werden geschildert, Grund zum Weinen, wirklich ganz traurig. Es geht weiter im zweiten Kapitel, wo Gott sein Gericht ankündigt. Wir lesen von einer Vision über Strafe und Vergeltung. Und dieses Buch im dritten Kapitel endet mit Freude, mit Anbetung, mit Optimismus pur. Und als ich dieses Buch vor kurzem wieder las, dachte ich, irgendwas habe ich übersehen. Also das kann nicht sein, dass dieser Mann von der Klage plötzlich zur Freude kommt. Irgendwas muss passiert sein. Und habe das Buch nochmal gelesen, aber eigentlich ist nichts passiert. Beziehungsweise an der Situation, an den Lebensumständen hat sich nichts geändert. Aber was sich geändert hat, Hiobs, Habakuks Sichtweise. Er hat plötzlich eine neue Sicht von Gott. Liebe Geschwister, tiefe, echte Freude, die hängt nicht davon ab, wie es mir geht, das denken wir oft, sondern die hängt davon ab, wohin ich blicke. Davon hängt Freude ab, wohin ich blicke, auf was ich meine Augen richte. Tiefe Freude ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung und hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich an Jesus festhalte, auch wenn ich nichts von seiner Macht spüre. Ich möchte eine Beobachtung noch äußern. Ich beobachte, dass wir heute an vielen Stellen in den Gemeinden eine Art von christlichen Glauben praktizieren, den ich als gewinnorientiert bezeichne. Und ich möchte euch das erklären. Also es gibt viele Menschen in den Gemeinden, die sagen das vielleicht nicht, aber denken ungefähr so: Ich gehe zur Gemeinde, ich arbeite mit, ich bringe mich ein, damit Gott mich segnet. Das kalkuliert man ein. Und wenn ich mitarbeite, wenn ich Spenden gebe, wenn ich bete, wird Gott mich segnen, wird mir helfen, meine Pläne zu verwirklichen, wird mir helfen, dass ich den richtigen Lebenspartner finde und so weiter. Mit anderen Worten, ich glaube an Gott, damit mir dieser Glaube was bringt. Also man versucht, ohne dass einem das so bewusst ist, man versucht mit Gott so eine Art Deal zu machen. An diesem Morgen fordere ich euch auf: Glaubt nicht gewinnorientiert, sondern glaubt hingabeorientiert. Ist natürlich klar, es ist richtig, Glaube an Gott, er zieht immer Gottes Segen nach sich. Es ist immer so. Glaubensgehorsam bringt Segen. Aber es ist wichtig, auch dann an Gott dran zu bleiben, wenn ich gar nichts von ihm spüre. Es ist wichtig, auch dann an Gott dran zu bleiben, wenn ich scheinbar keinen sichtbaren Nutzen davon habe. Und deshalb, ich komme jetzt schon zum Schluss meiner Predigt. Ich kann dir heute Morgen nicht versprechen, dass Gott deine Situation in kurzer Zeit oder in den nächsten Tagen grundlegend ändert. Das kann ich nicht versprechen. Aber ich kann dir sagen, dass du deine Blickrichtung ändern kannst. Weg von deinen Problemen hin zu Jesus, zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn wir das tun, dann kommt eine Freude in unser Leben, eine Freude, die sogar mitten im Leid da ist, eine Freude, die man nicht erklären kann, die man nicht produzieren kann, aber eine Freude, die stärker ist als alles Negative, was wir erleben. Und liebe Freunde, ich denke, das bedeutet Glaube 2.0. Das bedeutet für mich Glaube 2.0. Ich sage zu Gott: Auch wenn du meine Krankheit bisher nicht geheilt hast, auch wenn ich weiter leide, auch wenn unsere Kinder den Weg des Glaubens bisher noch nicht gefunden haben, auch wenn ich jetzt schon ein halbes Jahr arbeitslos bin und immer noch Arbeit suche, auch wenn ich mich schon so lange sehne, den richtigen Lebenspartner zu finden, auch wenn ich mich so oft einsam fühle, Gott, trotzdem will ich mein Vertrauen an dir verankern. Das ist Habakuks Notfallprogramm. Ich wiederhole das nochmal. Schritt 1, ich schreie meine Angst heraus, ganz ehrlich. Schritt 2, ich halte Gottes Handeln fest, schriftlich. Schritt 3, ich halte Gottes Worte fest. Ich verlasse mich auf das, was Gott mir versprochen hat. Und Schritt 4, ich entscheide mich für die Freude. Ich muss nicht warten auf irgendein Gefühl, was kommt und dann irgendwann wieder weg ist. Ich entscheide mich, so wie dieser Mann: Ich will mich freuen, denn Gott ist bei mir. Gott steht mir bei, ganz egal, was Menschen von mir halten. Ganz zum Schluss komme ich noch einmal zurück zum Anfang. Ich hatte euch erzählt von unserer Urwald-Expedition und das ist nicht übertrieben. Ich war damals wirklich so innerlich in Panik geraten. Ich habe das meinen indianischen Freunden natürlich nicht gesagt, weil ich wollte mich nicht blamieren. Habe so den Draufhänger raushängen lassen, aber hatte wirklich Panik, dass wir den Weg nicht wieder nach draußen finden. Und wisst ihr, nur kurze Zeit später entdeckte ich, meine indianischen Freunde, die hatten die ganze Zeit über genau gewusst, wo wir uns befanden. Also zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Moment unserer Tour hatten die auch nur den geringsten Zweifel an unserem Standpunkt. Durch ihre Erfahrung und ich möchte sagen durch ihren angeborenen Instinkt wussten die eigentlich zu jeder Zeit hundertprozentig, wo wir waren und wo der Weg nach draußen ist. Das wurde mir klar, als wir plötzlich wieder im Handumdrehen im Freien standen, so als wäre nichts gewesen. Hinter uns der Urwald, über uns der blaue Himmel und hinter mir ein unvergessliches Abenteuer. Ich möchte jetzt noch mit euch beten. Du großer Gott, du bist so groß und du bist so unbegreiflich. Oft versuchen wir, dich in unsere Vorstellungen, in unsere Theologie, in unsere Denksysteme hereinzubringen und erleben dann doch immer wieder, dass das nicht passt, weil du so anders bist als wir. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und deine Wege sind anders als unsere Wege. Und doch hast du Gedanken des Friedens mit uns. Dafür danke ich dir, lieber Vater. Du kennst die Situation eines jeden von uns. Du weißt, wie es in unserer Familie aussieht, was uns froh macht, was uns mit Hoffnung erfüllt, aber auch das, was uns traurig macht. Und lieber Vater, an diesem Morgen wollen wir dir ganz neu sagen, dass wir an dir dranbleiben wollen. Trotz allem, was wir vielleicht nicht verstehen, trotz allem, was für uns leidvoll und schwierig ist, wollen wir unser Vertrauen fest an dir verankern. Denn du stehst zu uns und du wirst uns nie verlassen. Du wirst an unserer Seite stehen. Vielen Dank. So bitte ich dich, dass du auch an diesem Sonntagmorgen unsere Herzen ganz neu mit dieser lebendigen Hoffnung füllst und mit der Freude, Herr, die uns niemand geben kann, die uns aber auch niemand wegnehmen kann. Eine Freude, die von dir kommt und eine Freude, die du selber bist, Herr Jesus Christus. Dafür danke ich dir. Amen.